Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger. Dienstag, der 1. April, das sind unsere Themen. Die EU will sich nicht nur militärisch neu aufstellen, sondern auch bei der Geheimdienstzusammenarbeit. Das Ziel, ein Kulturwandel bei der inneren Sicherheit. Was das genau heißt, klären wir gleich als Erstes. In Syrien wurden die Kurdinnen und Kurden vom alten Regime unterdrückt und zeigen sich nun auch gegenüber der neuen Regierung skeptisch.
Und deswegen haben Kurden besondere Angst, in einem neuen Syrien jetzt auch wieder ihre Rechte nicht ausleben zu können. Und dementsprechend verstehe ich auch den Protest gegen die jetzt verkündete Übergangsregierung.
Über die Rolle der kurdischen Bevölkerung in Syrien, das Gespräch mit der Expertin Bente Schiller. Dann, der chinesische Autobauer BYD verkauft seine Autos ab heute auch in der Schweiz. Dabei ist die Skepsis der Kundschaft gegenüber chinesischen Fahrzeugen nur eines der Probleme. Und die stillgelegten Güterbahnhöfe sind die schlafenden Dinosaurier Mailands, sagt diese Architekturprofessorin.
Erano un po' come dei grandi dinosauri dormienti, no? Che erano nel cuore anche della città.
Auf einem von diesen steht nun das Olympische Dorf für die Spiele im nächsten Jahr. Im Bereich der inneren Sicherheit fehlen der Europäischen Union derzeit die Instrumente, um grenzüberschreitend Gefahrenanalysen zu erstellen. Fallweise koordinieren die EU-Staaten unter sich oder auch nicht. Das sei in Anbetracht der Bedrohungen nicht mehr zeitgemäß, findet die EU-Kommission. Wie bei der militärischen Verteidigung fordert sie auch im Geheimdienstbereich mehr europäische Zusammenarbeit. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Sicherheit sei eine Vorbedingung, damit Europa die EU, ihre Wirtschaft und Demokratie verteidigen könne, so Henna Virkkunen, Präsidentin der EU-Kommission.
The threats today, they are big, they are global and increasingly also online.
Die Gefahren seien enorm, weltumspannend und vor allem immer häufiger in der virtuellen Welt zu finden. Der Kampf gegen Terrorismus, gegen das organisierte Verbrechen, gegen Cyberkriminalität oder gegen sogenannte hybride Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Strom- oder Datennetze. In der EU gibt es einen Flickenteppich von Organisationen, die versuchen, entsprechende Angriffe in Europa abzuwehren. Die Koordination und Zusammenarbeit erfolgt immer noch primär informell und fallweise zwischen EU-Mitgliedsländern. Nicht selten fehlen wirkungsvolle Instrumente der Verteidigung. Die EU-Staaten haben darum der Kommission ein Mandat gegeben, auch im Bereich der inneren Sicherheit aufzurüsten. Der nun vorliegende Vorschlag benennt Handlungsbedarf auf allen Ebenen. Zuerst einmal fehlt es an Überblick. Den soll Europol schaffen mit einem erweiterten Auftrag. Die Europäische Polizeibehörde soll explizit als bisher als Drehscheibe für Mitgliedstaaten wirken, Geheimdienstinformationen aus den EU-Staaten zu einem kohärenten Gesamtbild zusammenzufassen. So sollen Bedrohungen innerhalb Europas früher erkannt und früher als bisher Abwehrmaßnahmen ergriffen werden.
We will equip the EU with new ways of combining and sharing information. This will improve our anticipation and reaction capacity.
Aufzurüsten gilt es auch bei den Instrumenten. Mehr Datenbanken, besser verknüpfte Datenbanken, die in diversen EU-Agenturen bestehen, seien das Ziel, so Henna Virkkunen. Bis hin zur Schaffung neuer, sicherer Kommunikationssysteme in der EU, die heute fehlen. Großen Handlungsbedarf ordnet die EU-Kommission auch bei der Sicherung kritischer Infrastrukturen in der EU. Häfen, Flughäfen, Transportwege, Kommunikations- und Datennetze seien zu wenig geschützt. Da gilt es insbesondere, in eine europäische Cybersicherheit zu investieren, schlägt die EU-Kommission vor. Es scheint, dass die EU nicht nur bei der militärischen Aufrüstung neue Wege zu gehen bereit ist. Spät kommt die Einsicht, dass es Europa nicht mehr nur mit Panzern und Granaten zu verteidigen gilt, dass die EU auch in vielen anderen Bereichen ihre Bürgerinnen und Bürger aktuell nur ungenügend zu schützen vermag.
Wir bleiben gleich in der EU in den Nachrichten mit Patrick Walter. Die EU-Kommission hat heute nämlich eine hohe Buße verhängt gegen die Autoindustrie.
16 große Autohersteller haben sich zusammen mit dem Branchenverband ACEA über Jahre an einem Kartell beteiligt. Es geht um die Zeit zwischen 2002 und 2017. Die EU-Kommission teilt mit, die Branche habe wettbewerbswidrige Absprachen getroffen. Dabei ging es um das Recycling alter Fahrzeuge. Die Autofirmen tauschen sich zum Beispiel aus über ihre Vereinbarungen mit solchen Recyclingfirmen. Die Kartellstrafe beträgt insgesamt 460 Millionen Euro. Betroffen sind etwa Volkswagen, BMW oder Toyota. Mercedes-Benz kommt ohne Buße davon, weil die Firma das Kartell offengelegt hat. Finnland will zu seinem eigenen Schutz wieder Landminen einsetzen. Der finnische Regierungschef hat deshalb den Austritt seines Landes aus dem Ottawa-Abkommen angekündigt. Mit diesem Abkommen von 1997 verpflichten sich Staaten, auf den Einsatz von Antipersonenminen zu verzichten. Begründet wird der finnische Austritt mit der militärischen Bedrohung durch das benachbarte Russland. Vor zwei Wochen hatten schon Polen, Estland, Lettland und Litauen ihren Austritt aus dem Ottawa-Abkommen bekannt gegeben. Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben im südostasiatischen Myanmar läuft die Suche nach Verschütteten und Vermissten weiter. In der Hauptstadt Naypyidaw konnte heute eine Frau nach 91 Stunden noch lebend aus den Trümmern eines Gebäudes gerettet werden. Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen auf über 2700. Das teilte die Militärregierung Myanmars mit. Die Schweiz stellt derweil 2,5 Millionen Franken an Hilfsgeldern zur Verfügung und weiter schickt das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe 3 Fachpersonen ins Katastrophengebiet.
Nun zu einem Leiturteil des Bundesgerichts. Es hat sich mit der Frage beschäftigt, an welchen Schweizer Bahnhöfen am Sonntag Läden geöffnet haben dürfen, ohne Sonderbewilligung.
Das höchste Gericht hält dabei fest, in der Schweiz dürfen Läden nur an großen Bahnhöfen an Sonntagen offen haben, ohne Sonderbewilligung. Die Läden an kleineren Bahnhöfen mit weniger Betrieb dürfen dies nicht, auch wenn sie regional wichtig sind. Hintergrund des Urteils ist eine Klage des Detailhändlers Lidl. Dieser führt einen Laden am Bahnhof von Châtel-Saint-Denis im Kanton Freiburg. Eine Zeit lang war dieser Lidl auch an Sonntagen geöffnet, bewilligungsfrei, bis die Behörden ein Verbot aussprachen. Dagegen klagte Lidl bis vor Bundesgericht. Um den Ruf der römisch-katholischen Kirche in der Schweizer Öffentlichkeit steht es nicht gut. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der katholischen Kirche des Kantons Zürich. Fast 2/3 der Befragten beurteilten das Image der katholischen Kirche als negativ oder eher negativ. Der Hauptgrund für das schlechte Image ist gemäss Umfrage eindeutig, nämlich der Umgang der Kirche mit Missbrauchsfällen. Dieser Befund sei nicht überraschend, schreibt die römisch-katholische Kirche des Kantons Zürich, aber ernüchternd. Für die Umfrage wurden knapp 3'000 Personen befragt. Eine neue Volksinitiative will in der Schweiz eine bezahlte Elternzeit nach der Geburt eines Kindes. Beide Elternteile sollen je 4,5 Monate bezahlten Urlaub erhalten. Die Elternzeit soll den heutigen Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub ersetzen. Hinter der Vorlage stehen Vertreterinnen und Vertreter von SP, Grünen, GLP und der Mitte. Sie haben nun 1,5 Jahre Zeit, um die nötigen 100'000 Unterschriften zu sammeln. Zu den Börsendaten von 18.08 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.687 Punkten, ein Plus von 0,7%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Dann der Euro kostet 95,33 Rappen, der Dollar 88,27 Rappen.
Und wie entwickelt sich das Wetter?
Morgen ist es trotz einiger Wolkenfelder ziemlich sonnig. Mit mäßiger Brise gibt es um 15 Grad. Im Süden ist es mit vielen Wolken nur zum Teil sonnig. Speziell im Südwallis fällt an den Bergen auch etwas Schnee. Im Tessin, da gibt es rund 16 Grad.
Nach Syrien jetzt. Die Kurdinnen und Kurden spielen dort eine bedeutende Rolle. Sie sind die größte ethnische Minderheit im Land mit einem Anteil von rund 10%. Und so ist eine der entscheidenden Fragen beim Aufbau des neuen syrischen Staates, wie diese Volksgruppe integriert werden kann. Und da scheint es ein Zerwürfnis zu geben zwischen der kurdischen Führung und der neuen Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa. Zwar ist einer der rund 20 Ministerinnen und Minister, die das Land künftig führen sollen, ein Kurde, Das sei aber zu wenig, um die Vielfalt des Landes zu repräsentieren, heißt es von kurdischer Seite. Die Politikwissenschaftlerin Bente Scheller leitet das Referat für den Nahen Osten und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ich wollte von ihr wissen, wie tief geht dieser Graben zwischen der Übergangsregierung und den kurdischen Kräften im Land?
Der Graben zwischen der neuen Regierung und den kurdischen Kräften, der ist historisch angelegt und geht wirklich tief, weil Kurden sich in Syrien immer marginalisiert gefühlt haben. Sie hatten nicht die gleichen Rechte. Vielen von ihnen wurde die Staatsbürgerschaft sogar abgesprochen. Und deswegen haben Kurden besondere Angst, in einem neuen Syrien jetzt auch wieder unterdrückt zu werden, ihre Rechte nicht ausleben zu können. Und dementsprechend verstehe ich auch den Protest gegen die jetzt verkündete Übergangsregierung.
Was würden Sie denn sagen, wie berechtigt sind diese Ängste der Kurdinnen und Kurden?
Ich denke, dass die Kurdinnen und Kurden in Syrien wirklich bewiesen haben, sie wollen Teil Syriens sein. Es gibt keine separatistischen Bestrebungen in dem Sinne, sondern sie haben sich dazu bekannt, Teil Syriens zu sein und eben auch ja unlängst gesagt, sie würden alle zivilen und auch militärischen Gruppen der neuen Regierung unterstellen. Deswegen denke ich, sie haben da schon einen ganz weiten Schritt auf die Regierung zugemacht. Dass sie jetzt enttäuscht sind, dass in der neuen Regierung nur eine Position kurdisch besetzt ist und das eben auch mit einer kurdischen Person, die nicht aus den kurdischen Gebieten im Nordosten ist. Das kann ich verstehen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass Sie das jetzt zum Ausdruck bringen.
Kurdische Milizen haben im Lauf des Krieges in Syrien die Kontrolle über rund 30% des Staatsgebiets erlangt. Wenn Sie sagen, die Kurdinnen und Kurden haben einen Schritt zugemacht auf die Übergangsregierung, dann sind Sie auch bereit, diese Kontrolle jetzt aufzugeben?
Ich denke, dass sie damit rechnen, dass es eine Art Arrangement geben wird, dass sie vielleicht ihre Truppen dem Militär unterstellen, aber gleichzeitig in den eigenen Gebieten bleiben werden. So habe ich zumindest gehört, könnten sie im Prinzip ihre eigenen Interessen durchsetzen und gleichzeitig konstruktiver Teil dieses neuen Syriens sein. Und ich glaube, dass vieles aber auch wirklich davon abhängt, wie die Verfassung aussehen wird. Denn noch bevor sie die jetzige Regierung kritisiert haben, haben sie ja auch gesagt, unsere Rechte sind in der Verfassung nicht genügend verankert. Das alles verstärkt die Unsicherheit. Wenn es hier verbriefte Rechte gäbe, dann glaube ich, würde die Diskussion auch gerade anders aussehen.
Wie stark ist denn die Verhandlungsposition der kurdischen Führung gegenüber der Übergangsregierung von Ahmed al-Sharaa?
Ich fürchte, dass die in den letzten Monaten gelitten hat. Das liegt zum einen daran, dass die Kurden im Nordosten Syriens weiterhin durch die USA unterstützt werden mit Streitkräften und deren Unterstützung. Trump hat aber angekündigt, dass er das so nicht fortsetzen möchte. Das ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag für kurdische Interessen. Dann ist aber auch hinzugekommen, dass in der Türkei ein Friedensschluss im Prinzip zwischen Öcalan und der türkischen Regierung erfolgt ist. Und Öcalan hat in diesem Zusammenhang auch gesagt, dass der Kampf der PKK vorbei sei, dass eben alle ihre Waffen niederlegen müssten. Und das betrifft eigentlich auch die PYD. Das ist die stärkste politisch und bewaffnete Gruppe innerhalb der syrisch-demokratischen Kräfte, also der Selbstverwaltung der Kurden in Syrien. Und dementsprechend schwächt all dies ihre Position.
Die kurdischen Kräfte sind ja eben vor allem auch militärisch ein wichtiger Faktor im Land. Diese militärische Macht, die die Kurden, Kurdinnen darstellen, das schwindet in dem Fall jetzt.
Die militärische Kraft der Kurdinnen und Kurden rührt eben daraus, was sie sich in den letzten Jahren haben aufbauen können. Das Regime hatte die eigenen Truppen aus ihrem Landesteil abgezogen und sich im Prinzip darauf verlassen, dass die Kurden dort eben selbst für Sicherheit sorgen. Und ganz wichtig ist hier ihre Rolle beim Kampf gegen den Islamischen Staat. Denn infolgedessen wurden auch sehr viele IS-Kämpfer dort inhaftiert. Die bewachen die Kurden jetzt und das ist eigentlich ja auch eine Erwartung, die alle weiter an sie haben. Gerade Europa möchte nicht, dass diese Kämpfer ein Gefahrenpotenzial für Europa werden. Deswegen hätten die Kurden eigentlich wirklich Unterstützung verdient in dieser Frage. Und darauf haben sie immer gesetzt, nur kam nie der Schritt Europas auf sie zu.
Vor wenigen Wochen verübten islamistische Kämpfer ein Massaker an einer anderen Minderheit in Syrien, den Alawiten. Gibt es auf kurdischer Seite die Befürchtung, dass ihnen das Gleiche passieren könnte?
Die Erfahrung mit dem Islamischen Staat hat in der Vergangenheit gezeigt, dass diese Ängste eigentlich auch ganz real sind. Ich glaube nicht, dass sie von der Übergangsregierung ausgehen, denn diese hat ja genauso gegen den IS gekämpft wie auch die Kurden. Deswegen glaube ich, eigentlich steht für die Kurden so viel gerade nicht auf dem Spiel, aber ihre Ängste kann man ihnen nicht nehmen. Die kann man allen Minderheiten in Syrien nicht nehmen. Die Erfahrung ist dafür einfach zu bitter und die Situation volatil, gerade auch solange vieles eben nicht klar ist, Verfassung ist das eine, politisches Gefüge das andere, aber vor allen Dingen die wirtschaftliche Lage auch so prekär ist und es Interventionen von der Türkei und Israel gibt, die das Ganze weiter destabilisieren, ist auch vorprogrammiert, dass es weitere Probleme geben könnte.
Man hat also nicht direkt Angst vor Übergriffen der Übergangsregierung, aber eigentlich wäre es ja auch an diesen neuen Machthabern in Syrien, die Minderheiten zu schützen. Was unternimmt denn die Übergangsregierung in dieser Hinsicht?
Wichtiger noch als die Minderheiten zu schützen wäre ja, dass sie einfach erstmal Rechte bekommen. Denn ohne Bürgerrechte gibt es eigentlich keine Verlässlichkeit für irgendjemanden in Syrien, sich auch auf Rechte und die Verfassung berufen zu können. Gleichzeitig ist es wichtig, eben zu vermitteln, es soll ein Syrien für alle sein. Das hat Ahmad Ashara getan. Vom Moment der Machtübernahme an hat er signalisiert, niemand braucht sich davor zu fürchten, wenn er und die HTS an die Regierung kommen. Und das halte ich auch durchaus für glaubhaft. Was aber schwierig ist, dass es eigentlich recht wenige Leute sind, die er eben unter seinen Fittichen hat. Und ein Teil der Gewalt, die wir gesehen haben, rührt genau daraus, dass er eben nicht genügend Macht und nicht genügend Kontrolle hat. Und da haben auch die von der Türkei unterstützten Kräfte, die sogenannte syrische nationale Armee, eine ganz unheilige Rolle gespielt. All das einzuhegen, dafür müsste nicht nur die neue Regierung entstanden sein, sondern auch ihr Gewaltmonopol ausfüllen. Und das kann sie bislang nicht.
Das sagt Bente Scheller, Nahostexpertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Diese steht den deutschen Grünen nahe. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Warum wichtige Nichtregierungsorganisationen dem Bundesrat Dampf machen wollen in Sachen Klimaschutz. Wie der chinesische Autobauer BYD vom Absturz der Tesla-Beliebtheit profitieren kann. Warum die Volksgruppe der Sahrauis seit Jahrzehnten auf einen eigenen Staat in der Westsahara hofft. Und warum die weltweite Chip-Industrie, so komplex die Abläufe auch sind, letztlich von einzelnen Fachpersonen abhängt. Ist die Schweiz mit ihren regulatorischen Vorgaben auf Kurs, um die Pariser Klimaziele zu erreichen? Nein, meint die Klimaallianz aus WWF, Greenpeace, Allianz Süd und anderen Nichtregierungsorganisationen. Sie befürchtet, dass mit der CO2-Verordnung, die der Bundesrat demnächst publizieren wird, das Ziel Netto Null bis 2050 in weite Ferne rückt. Heute hat die Klimaallianz deshalb zu einer Medienkonferenz eingeladen. Ziemlich ungewöhnlich, wo doch der Bundesrat die definitive Verordnung noch gar nicht publiziert hat. Andreas Lüthi.
Normalerweise finden große Debatten im Vorfeld von Gesetzesbeschlüssen statt. Arbeitet der Bundesrat dann die Verordnung aus, haben sich die Gemüter in der Regel schon etwas abgekühlt. Doch bei der Verordnung zum CO2-Gesetz ist das anders. Hier steckt der Teufel sprichwörtlich im Detail. Links und rechts, Klimaschutz und Wirtschaft kämpfen erbittert um politischen Einfluss. Heute hat die Klimaallianz zu einer Medienkonferenz geladen. Patrick Hofstetter vom WWF erwartet Entscheidendes von der morgigen Bundesratssitzung.
Dass morgen die CO2-Verordnung endlich publiziert wird.
Und die Klimaallianz will schon heute darauf aufmerksam machen,
wo allenfalls dieser schon schwache Verordnungsentwurf, der in die Vernehmlassung gegeben wurde, noch weiter abgeschwächt wird.
Beziehungsweise werden könnte. Vor einem Jahr hat das Parlament das revidierte CO2-Gesetz verabschiedet mit dem Ziel, bis 2050 den Treibhausgasausstoß auf netto null zu senken. Doch bereits der Verordnungsentwurf des Bundesrates vom letzten Sommer war für die Klimaallianz enttäuschend. Patrick Hofstetter sagt:
Es kann nicht sein, dass wir eine beschlossene Transformation haben, dass wir Ziele gesetzt haben, aber diese Transformation nicht beschleunigt anpassen.
Ein besonders umstrittenes Beispiel dafür ist der Absenkpfad für die Industrie. Eine 2,5-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes pro Jahr für Unternehmen will der Entwurf aktuell. Bereits dies ist zu wenig für die Klimaallianz. Aber Patrick Hofstetter fürchtet selbst um diese 2,5%.
Swissmem und auch ECMOSYS haben sich dafür engagiert, dass dieser Absenkpfad sogar noch schwächer wird. Und es bleibt abzuwarten, ob der Bundesrat hier eingeknickt ist.
Doch Swissmem, der Branchenverband der Tech-Industrie, wehrt sich auf Anfrage von Radio SRF. Vizedirektor Jean-Philippe Kohl gibt zu bedenken, dass in vielen Bereichen die technologischen Möglichkeiten für solche Ziele gar nicht existierten.
Wenn jetzt die Verordnung vorschreibt, es muss jedes Jahr einfach 2,5% runtergehen, dann werden diese Firmen diese Vorgaben nicht erfüllen können. Und dann fallen sie aus diesem sogenannten Zielvereinbarungssystem raus und müssen die CO2-Abgabe zahlen, die unter Umständen sehr teuer werden kann.
Die Verordnung sei alles andere als schwach. Das bisherige System ohne quantitative Vorgaben habe gut funktioniert und werde nun mit der Verordnung ausgeweitet.
Das war ein sehr erfolgreiches System, weil es die CO2-Emissionen effektiv reduziert hat. Die Industrie hat auch die entsprechenden Vorgaben erfüllt. Und das wird jetzt ausgeweitet auf die ganze Wirtschaft und das begrüßen wir sehr.
Doch die Klimaallianz kontert solche Aussagen mit neuesten Studien. Der Klimawandel habe viel drastischere Auswirkungen auf Ökologie, Gesundheit oder Wirtschaft als bisher angenommen. Politik und Wirtschaft reagierten zu träge. Dabei seien die Forderungen der Klimaallianz nicht aus der Luft gegriffen, sagt Georg Klingler von Greenpeace.
Ich denke, es ist extrem wichtig auch zu verstehen, dass die Lösungen da sind. Wir können heute das Energiesystem umbauen. Sie sind oftmals sogar günstiger und die Lösungen werden aber blockiert durch Interessenspolitik, durch die Macht, die heute auf dem Status quo natürlich profitiert.
Auch dies will Swissmem-Vertreter Jean-Philippe Kohl nicht gelten lassen. In den letzten 30 Jahren hätten seine Firmen am Standort Schweiz die CO2-Emissionen um 50% gesenkt.
Die Firmen achten darauf, bei ihren Investitionen in neue Anlagen immer auch den Klimaaspekt mitzudenken. Selbstverständlich müssten die Dinge auch wirtschaftlich tragbar sein, denn wenn sie das nicht sind, dann würden über kurz oder lang die Firmen verschwinden und das ist ja nicht das, was wir wollen.
Der Klimaschutz bleibt eine politisch unruhige Zone, selbst wenn die Verordnung des Bundesrates morgen vorliegen sollte.
Der Elektroautohersteller Tesla ist im freien Fall. Die Verkäufe in der Schweiz und Europa brechen ein, vor allem wegen des Gebarens von Chef Elon Musk. Davon könnte nun der chinesische Autokonzern BYD profitieren. BYD baut nämlich seine Präsenz in Europa aus und startet heute auch offiziell in der Schweiz. Die Firma ist auf dem Weg zum globalen Autokonzern, vergleichbar mit VW oder Toyota. Allerdings bekommt BYD als chinesisches Unternehmen die weltweiten Handelsturbulenzen besonders zu spüren. Wirtschaftsredaktor Matthias Halm mit den Hintergründen.
Heute schon ist BYD weltweit der größte Hersteller von Elektroautos. Der chinesische Konzern hat Tesla in den vergangenen Monaten hinter sich gelassen. Und als Marktführer wolle man sich grundsätzlich überall gegen alle durchsetzen, betont Stella Lee selbstbewusst. Sie ist Vizepräsidentin von BYD.
We're global leader for NEV. We're the champion globally. So this already gave a lot of marketing coverage to every single countries.
BYD ist ein Industriekonzern aus der chinesischen Stadt Shenzhen, macht über 100 Milliarden Dollar Umsatz mit Bussen, Lastwagen und Autos. Inzwischen sind es über 4 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Allerdings, in der Schweiz ist BYD ein Neuling und startet jetzt mit Elektroautos und Hybridfahrzeugen. Damit muss sich BYD zuerst einmal gegen eine grosse Konkurrenz durchsetzen. Dies geschehe allerdings nicht über besonders tiefe Preise, so Stella Lee heute in Zürich anlässlich des offiziellen Starts in der Schweiz.
I was saying the best value, even the basic model will have full equipped like a feature.
Man wolle das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schon in den Basismodellen viele Extras anbieten, betont die Vizepräsidentin von BYD. Die Firma verfolgt also keine Tiefpreisstrategie, um rasch Marktanteile zu gewinnen. Das dürfte es für BYD ungleich schwieriger machen, Kundschaft zu finden. Denn verschiedene Umfragen zeigen, dass potenzielle Käuferinnen und Käufer bei chinesischen Autos Vorbehalte haben, beispielsweise wegen des Datenschutzes. Zu diesen Bedenken sagt Stella Lee,
Data stays in Europe and also in Switzerland.
Die Daten bleiben in Europa und der Schweiz. Die Gesetze lassen keinen grenzüberschreitenden Datentransfer zu. Zudem setzen wir auf Server von Google, damit man BYD wirklich als globale Firma wahrnimmt.
Make sure everybody recognizes BYD is a global company.
Ob BYD damit die Vorbehalte bei der Kundschaft ausräumen kann, wird sich zeigen. BYD hat das selbst in der Hand. Anderes hingegen nicht. Denn BYD ist als chinesische Firma zum Spielball der Weltpolitik geworden. In Europa und besonders in den USA. Dort werden chinesische Elektroautos aktuell mit einem Zollzuschlag von 100% belegt. Die Situation in den USA sei kompliziert, so Stella Lee, die in ihrer Funktion auch für den amerikanischen Markt zuständig ist.
The situation is a little bit complicated for us now, so we did not sell. Yeah.
Deshalb verkaufe BYD aktuell keine Autos in den USA. Und aufgrund der politischen Unsicherheit würde sich daran vorerst auch nichts ändern. Man wisse schlicht nicht, wie es weitergehe.
We don't know, because once we have a certainty, we will have an idea, but currently we don't know.
Aber auch in Europa kämpft die Firma mit Gegenwind. Die EU hat nämlich im vergangenen Herbst auf chinesische Autos ebenfalls Zölle verhängt. Dies, weil der chinesische Staat Autohersteller unrechtmäßig gefördert habe, so die EU. Für die Fahrzeuge von BYD beträgt der Zollzuschlag nun 17%. Das ist mitunter ein Grund, weshalb BYD nun seine Autos in Ungarn herstellt und so die europäischen Zölle umgehen kann.
As a global company, now our target is to localize ourselves. Well, if our market is in Europe, we will produce Europe here.
Als globale Firma würde man zunehmend lokal produzieren. Für Europa werde man in Europa produzieren, erklärt Stella Lee. Schon im Laufe dieses Jahres sollen die ersten Fahrzeuge in Ungarn vom Band laufen. BYD muss global also noch etliche Hürden bewältigen, um zu den ganz grossen Automarken in der Branche aufzuschließen. In der Schweiz steht die Firma jedenfalls erst ganz am Anfang.
Einen eigenen, unabhängigen Staat in ihrem angestammten Gebiet in der Westsahara. Das ist das Ziel der Volksgruppe der Sahrauis, gestützt auf internationales Recht. Dafür kämpfen sie, angeführt von ihrer Bewegung, dem Frente Polisario, diplomatisch, militärisch, politisch, bisher erfolglos. Marokko betrachtet die Westsahara als eigenes Staatsgebiet und will einen unabhängigen sahrauischen Staat verhindern. Und so lebt ein Großteil der Sahrauis im Exil, in Flüchtlingslagern in Algerien. Eine von ihnen ist Salka Alati. Die Hoffnung, so sagt sie, schwindet. Veronika Meyer.
Mit schwungvollen Bewegungen gießt Salka Alati Tee ein. In hohem Bogen von einem Glas ins andere, damit sich auf dem Grüntee mit Zucker eine schöne Schaumschicht bildet. Früher hatten die sahrauischen Frauen keine Arbeit außerhalb des Hauses, erzählt Salka. Sie blieben in der Heima, im Zelt, verantwortlich für Heim und Herd und kochten Tee. Früher, das war, als die Sahrauis noch größtenteils als Nomadenvolk unterwegs waren, bevor sie zunehmend sesshaft wurden, weil sie im Exil ihre Lebensweise ändern mussten. Mitte der 1970er Jahre flüchteten Zehntausende Sahrauis aus der Westsahara in die Wüste Südwestalgeriens. Seither leben sie dort, wo es außer Sand, Stein und Wind nicht viel gibt. Kaum Wasser, kaum Vegetation, dafür Sommerhitze bis 50 Grad. Ein Leben in einer kargen, trostlosen Ödnis. Zum Tee hat Salka Alati Süßigkeiten aufgetischt. Ihr Mann hat sie mitgebracht. Aus der ehemaligen Kolonialmacht in der Westsahara, aus Spanien, wo er ein paar Monate im Jahr in einer Fabrik arbeitet und Geld heimbringt. Salka hat die Süßigkeiten extra aufbewahrt für den Besuch aus der Schweiz. Auch Salka Alati arbeitet. In Algerien konnte sie studieren, Ökonomie, und erhält nun eigenes Geld als Verantwortliche in einem Mikrokreditprojekt, unterstützt vom Schweizer Verein SUKS. 45 Jahre alt ist sie, hat 4 Kinder und sagt, unsere Familie kann sich vergleichsweise glücklich schätzen. Denn gut ausgebildet seien viele Menschen in den Flüchtlingslagern, aber bezahlte Arbeit, nein, das gäbe es kaum. Wenn ich Geld habe, kann ich zum Beispiel alle 14, 20 Tage ein-, zweimal Früchte kaufen. Andere Familien können das nie. Wir haben hier schwangere Frauen, die sich weder Fleisch noch Milch leisten können. Über 80% der Menschen in den sahrauischen Flüchtlingslagern in Algerien sind abhängig von Nahrungsmittelhilfe, von humanitärer Nothilfe. Seit Jahrzehnten, sagt Aline Rumonge vom Welternährungsprogramm der UNO, WFP, in Algeriens Hauptstadt Alger. Tendenz negativ. Die Ernährungssicherheit in den sahrauischen Flüchtlingslagern verschlechtere sich zunehmend, sagt Rumonge. Die Zahl der Personen mit Mangelernährung steige, doch es fehlt dem WFP an Geld. Zu groß sind die Bedürfnisse weltweit. Abhängig von internationaler Hilfe und ohne Perspektive, das ist kein Leben, sagt Salka. Viele Leute seien frustriert. Der politische Prozess ist blockiert. Marokko will den Sahrauis nur eine Autonomie unter marokkanischer Führung zugestehen und hat dafür gewichtige internationale Akteure wie die USA, Spanien oder Frankreich für sich gewinnen können. Die Sahrauis hingegen wollen ihren eigenen, unabhängigen Staat in der Westsahara. Es sind gegensätzliche Positionen, feindselig und unvereinbar. Jedes Jahr höre man vom Frente Polisario, der politisch-militärischen Bewegung der Sahrauis, es werde eine Lösung geben. Und wir warten und warten, sagt Salka. Aber es ändert sich nichts. Salka ist in den Flüchtlingslagern aufgewachsen. Ihre Verwandtschaft in den von Marokko besetzten Gebieten der Westsahara habe sie noch nie gesehen, sagt sie. Ihren Kindern wünscht sie ein besseres Leben, dass sie studieren könnten, aber danach nicht wie viele andere vor dem Nichts stünden. Ich weiß nicht, sagt Salka, ob meine Kinder noch bereit sein werden zu kämpfen und auszuharren, so wie wir das getan haben. Ich selbst verliere manchmal die Hoffnung und ich möchte nicht, dass sie das auch tun.
Salka Alati im Beitrag von Veronika Mayer. Wie sich die Sahrauis im algerischen Exil vorbereiten auf den Tag X, auf die Unabhängigkeit, auf die sie hoffen, hören Sie in der aktuellen Ausgabe von International als Podcast, unter anderem auf srf.ch/audio. Und das ist das Echo der Zeit, gleich mit einem Augenschein im neuen olympischen Dorf in Mailand und der Frage, wie der Neubau die Stadt verändert. Zuerst aber zu den fragilen Lieferketten in der Computerchip-Produktion. Diese Chips stecken nicht nur in Laptops und Smartphones, sie steuern auch Autos, Waschmaschinen, Uhren, Züge, Flugzeuge und, und. Ohne diese Chips würde unsere moderne Welt buchstäblich stillstehen. 90% aller High-End-Computer-Chips stammen aus einer einzigen Quelle, vom taiwanesischen Chiphersteller TSMC. TSMC wiederum ist abhängig vom niederländischen Technologieunternehmen ASML und dieses ist auf tausende Zuliefererfirmen angewiesen. Digitalredaktor Peter Buchmann über Abhängigkeiten in der globalen Lieferkette der Chipindustrie und über Lösungen, die keine sind.
Eine moderne Chipfabrik, im Jargon liebevoll Fab genannt, kostet heute etwa gleich viel wie das Schweizer Jahrhundert-Eisenbahnprojekt NEAT, rund 25 Milliarden Franken. Das taiwanesische Unternehmen TSMC ist das einzige Unternehmen auf der Welt, das Fabs der neuesten Generation bauen und betreiben kann. Das Herzstück jeder High-End-Fab sei eine Lithografiemaschine des niederländischen Unternehmens ASML, sagt der holländische Journalist Mark Heink, der in jahrelanger Recherche ein Buch über ASML geschrieben hat.
If you look in general at how a chip fab is organized, then the lithography machine is like the main tool. Well, you could compare it to the oven in a bakery. It's the, like the central tool.
Dieser Ofen projiziert die komplexen Schaltpläne auf die Chips. ASML hat rund 15 Milliarden Euro in die Technologie investiert und beherrscht den Markt zu 100%. Die TSMC-Chip-Produktion der neuesten Generation hängt also nicht nur von taiwanesischem Know-how, sondern auch von niederländischer Hightech ab. Und diese europäische Hightech ist wiederum abhängig von enorm spezialisierten Zulieferfirmen. Um in der Lithografiemaschine extrem kurzwelliges Licht für die Projektion zu generieren, verdampft ein Laser winzige Zinntropfen bei 220.000 Grad. Das ist 40 Mal heißer als auf der Sonne. 50.000 Mal pro Sekunde feuert der Laser, rund um die Uhr, Jahr ein, Jahr aus. Nur ein Unternehmen auf der Welt kann solche Laser herstellen, die deutsche Firma Trumpf aus Ludwigsburg. Und auch bei der Optik für die Projektion ist die niederländische ASML auf eine deutsche Firma angewiesen, auf Zeiss aus Oberkochen. Ohne die Lithografiemaschinen von ASML und deren Fachleute vor Ort stünden die taiwanesischen TSMC-Fabriken still. Ohne Trumpf oder Zeiss kann ASML nicht liefern, sagt Reinhard Völkel, Physiker und Leiter Unternehmensstrategie beim Chiphersteller Focuslight.
Wir müssen natürlich sehen, dass wir hier ein globales Problem haben, weil ohne TSMC würde einfach sehr viel auf diesem Planeten nicht funktionieren. Es ist das Gleiche, also wenn jetzt Zeiss oder ASML irgendwas passieren würde, also ein Großbrand oder irgend sowas, das wäre auch der globale Microchip-GAU.
Die Lieferketten für die Lithografiemaschinen sind also kompliziert. Dazu kommen noch die Abhängigkeiten in den Lieferketten anderer Maschinen, auf die Chip-Fabs angewiesen sind. Geräte zum Beschichten etwa oder zur Qualitätskontrolle. Die USA und die EU versuchen mit milliardenschweren Förderungsprogrammen der Abhängigkeit von der taiwanesischen TSMC zu entkommen. Doch auf die Schnelle wird das nicht gelingen, allein schon wegen des Personalmangels.
In der amerikanischen Halbleiterindustrie wird die Hälfte der Mitarbeiter, die heute in dieser Industrie arbeiten, die noch 10% der Chips weltweit machen, in den nächsten 10 Jahren in Pension gehen.
Europa steht vor ähnlichen Problemen. Und auch im Kleinen hängt die Chip-Industrie von wenigen Menschen ab. Weil der Arbeitsschritt so anspruchsvoll ist, gibt es bei ASML in den Niederlanden zum Beispiel nur 2 Fachleute, eine Frau und einen Mann, die an den Düsen in den Lichtquellen 2 Drähte anbringen können.
Until now, they're still depending on 2 employees. 2 pair of hands are holding the future of the semiconductor industry in huge parts of the world. It's remarkable, eh?
ASML will diesen Arbeitsschritt automatisieren, doch bis jetzt ist das nicht gelungen. Weite Teile der weltweiten High-End-Chip-Industrie liegen also vorerst in 2 Paar Händen. Dazu kommen noch die Abhängigkeiten von tausenden Zulieferern von Maschinen und Materialien rund um den Globus. Daran können auch milliardenschwere Förderprogramme auf die Schnelle nichts ändern.
Peter Buchmann. Die nächsten Olympischen Winterspiele finden in unmittelbarer Nachbarschaft der Schweiz statt, im Norden Italiens, zwischen Cortina d'Ampezzo und Mailand. In der norditalienischen Metropole werden die Spiele im nächsten Februar feierlich eröffnet und dort baut man derzeit das größte der olympischen Dörfer. Ein knappes Jahr vor dem Entzünden der olympischen Flamme ist dieses beinahe fertiggestellt. Die insgesamt 1400 Zimmer werden auch nach den Spielen eine wichtige Funktion haben. Unser Korrespondent Franco Battel hat sich das Villaggio Olimpico im Süden Mailands angeschaut.
Olympisches Dorf, das klingt gemütlich. Doch jenes von Mailand wirkt steril und kühl. Es besteht aus 6 monotonen Wohnblöcken. Die Straße davor ist noch eine Baustelle. Man bekommt sofort staubige Schuhe. Darum heißt es beim Eingang: Bitte stülpen Sie sich diese blauen Plastikbezüge über Ihre Schuhe. Denn drinnen ist schon alles sauber und fixfertig. Das ist eines der Einzelzimmer: Bett, Schrank, Schreibtisch, erklärt Stefano Corbella von der Baufirma Coima. Er führt uns durch ein kleines Zimmer ohne jeglichen Charme. Es geht weiter ins winzige Badezimmer. Dieses wurde als Ganzes samt Wänden, Plattenboden und Duschkabine vorfabriziert, angeliefert und dann als Fertigmodul eingebaut.
Questo bagno è stato completamente costruito in fabbrica e posizionato durante la fase di cantiere con dentro tutto.
Wir mussten nur die Wasser- und Stromleitungen anschließen, erklärt Corbella stolz. Warum diese vorfabrizierten Bäder? Weil man viel, viel Zeit damit spart.
Molto tempo, molto, molto, molto tempo. La velocità con cui abbiamo completato i piani.
Der Baufirma ist es gelungen, das Olympische Dorf mit seinen 1400 Zimmern und 1700 Betten in nur 2 Jahren aus dem Boden zu stampfen. Das Tempo ist aber nicht die einzige Besonderheit, erklärt Gorbella. Unsere Idee war es nämlich nicht, ein olympisches Dorf zu bauen, sondern ein Studentenheim.
L'idea di questo progetto è quello di creare uno studentato.
Mailand hat viele Studierende, aber es fehlt an günstigen Wohnungen. Darum ziehen hier Studierende ein, kaum werden die letzten Athletinnen und Athleten im März 2026 das olympische Dorf verlassen haben. Die Mieten sollen erschwinglich sein. Das auf jeden Fall beteuert der Mitarbeiter der Baufirma. Und, ganz wichtig, in diesem Projekt stecke kein einziger Euro Steuergeld. Ausschließlich private Investoren finanzieren diesen Bau. Insgesamt 140 Millionen Euro. Das olympische Dorf befindet sich im Süden Mailands im Quartier Porta Romana. Hier habe bis vor wenigen Jahren ein großer, verlassener Güterbahnhof gestanden, erzählt ein Anwohner.
C'erano tanti binari della ferrovia abbandonati, tanti topi che praticamente infestavano tutta la zona.
Vom Gras überwucherte Gleise und viele Mäuse gab es hier. Auch Obdachlose lebten auf dem zugesperrten Areal. Nun aber wird überall gebaut, nicht nur das olympische Dorf. Er sei zufrieden mit diesem Bauboom, erzählt dieser Anwohner. Und er rechnet vor.
Io ho comprato casa nel 2002. Oggi la mia casa vale oltre il doppio di quello che l'ho pagato.
Vor gut 20 Jahren habe er hier ein kleines Haus gekauft, günstig. Nun sei es mehr als das Doppelte wert. Ein anderer Anwohner aber hat etwas auszusetzen. Ihn stört die sterile, monotone Fassade.
So che qualcuno l'ha accusato di assomigliare all'architettura sovietica, ma insomma.
Ein sowjetischer Plattenbau sei das, so witzle man hier im Quartier über das olympische Dorf. Maria Vittoria Capitanucci ist Architekturprofessorin am Mailänder Polytechnikum. Sie sagt, dieses Bauprojekt sei Teil einer Stadtreparatur.
C'era questo taglio rappresentato proprio dalla ferrovia che aveva creato una cesura anziché una connessione.
Der stillgelegte Güterbahnhof war eine Barriere, ein Schnitt quer durchs Quartier. Nun wachse es mit dem olympischen Dorf und weiteren Neubauten wieder zusammen. Dieses neue Stadtviertel werde sehr grün sein.
50% di quest'area sarebbe stata destinata a verde, quindi questo sarà un.
Etwa die Hälfte des alten Güterbahnhofs werde zu einem Park. Bis vor wenigen Jahren wohnten in dieser Gegend vor allem Leute mit wenig Geld. Es gab günstige Wohnungen und Kleingewerbe. Besteht nun die Gefahr, dass auch diese Gegend Mailands schick und teuer, sogenannt gentrifiziert wird?
Spero che non ci sia questo effetto solo del lusso e dell'alto livello dell'abitazione del luogo del lavoro.
Capitanucci hofft, dass hier nicht nur Luxus im höchsten Preissegment entstehe. Es gebe einen Masterplan, der alle Neubauten umfasse, und dieser sehe auch Sozialwohnungen vor. Und trotzdem könnten nun die Mieten im Quartier steigen und bisherige Bewohnerinnen und Bewohner vertreiben. Übrigens, Mailand verfügt noch über weitere stillgelegte Güterbahnhöfe. Sie sind die eigentliche Landreserve dieser dicht bebauten Metropole.
Erano un po' come dei grandi dinosauri dormienti, no? Che erano nel cuore anche della città.
Die Architekturprofessorin nennt die alten Bahnhöfe schlafende Dinosaurier. Nun erwachen sie zu neuem Leben.
Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr am 1. April. Kein Scherz, uns gibt's morgen wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Verantwortlich für die Sendung Monika Bolliger, für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon Christina Scheidecker.
SRF 2 Kultur.
Mediodoc ist am Mikrofon heute Dienstagabend hier auf SRF 2 Kultur und den Schritt in den Dienstagabend, den machen wir gemeinsam mit Alini Frasau.
È tanta luz aqui, que até parece claridade, é tanto amigo aqui, que até parece que é verdade, é tanta coisa aqui, que até parece não acosto, é tanta regra aqui, parece, não há pressa, é tanta pressa aqui. Que até parece, não há tempo, é tanto excesso aqui. Que até parece, não há falta, é tanto muro aqui. Que até parece que é sem curu. Tanto, tanto. Na embriaguez de encanto, é tanto.
Jibale no nae disi bobi mundumbu Tambula jibale no nae kima bobo mundumbu Lambola jibale no nae disi bobi mbale Bana tambula jibale no nae songa sima wele koko Wangubu Ngasula wase la bebe Diwala la bila Kukatela wabane Banaba wonja beno nae Paima tu kwa mundumbu Uise uba mteje Na lene nimene labo Look at the body, look at the map on my back.
lo teme tongo tin lo wapon nyonga madiba lo katima boma ba lo timbi kata ma boma lalo de lo teme tete na munja lo wapon nyonga madiba na kwa na mundumbu lo mene beda nanje tembula jiba leno nae sima kata mungongi Titi body wo, look at my bomaba. Lo teme titi na munja lo wapon yonga madiba. Look at my bomaba, lo timbi katama bomalalo. Ebe na tena moindi lo wapon yonga madiba. Ngolo wakanyu emende no wabi no punyamene. Songo bailo, munda tano konda. Salo ni ya itu miese. Jimu kile no batu na wudu tu 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 na bila.
Me, on dit comment papa?
Dialo, wende ka bailo. Ah, wende ta la la. Dialo, wende ka bailo. Ah, wende ta la la.
Richard Bona hier mit Couscous auf SRF 2 Kultur. Um 20 Uhr jetzt dann gleich reden wir in Jazz and World aktuell über die Schönheit des Jazz. Und das heißt,
the beauty of jazz is someone telling you, okay, just play what you hear, just play who you are. And that could sound scary because first of all you have to ask yourself, okay, who am I? What do I have to say?
Die Schönheit des Jazz, das ist, wenn jemand dir sagt, spiele einfach, was du bist. Das sagt hier der Pianist Jaron Hermann. Und fügt hinzu, das kann zunächst verunsichern, weil man sich dann fragt, okay, aber wer bin ich denn eigentlich? Aber keine Angst, Jaron Hermann hat da weitergedacht und ein Buch über Kreativität geschrieben. Und da schauen wir rein und hören Jaron Hermann natürlich auch zu, jetzt dann gleich hier auf SRF 2 Kultur in Jazz & World aktuell ab 20 Uhr.
Thank you.
SRF 2 Kultur.
Hatten Sie schon mal Spaß bei etwas, auch wenn Sie richtig schlecht darin waren? Ja, dann machen Sie alles richtig, findet der Jazzpianist Jaron Hermann.
If you're able to find joy even when you really suck, you have to find a way to connect with something that gives you pleasure. If there's no pleasure, there's no learning.
Ohne Freude kein Lernprozess, so einfach ist das für Jaron Hermann. Der Pianist hat ein Buch geschrieben über Kreativität, das stellen wir vor, inklusive neuer Musik hier in Jazz und World Aktuell mit mir, Anina Salis. Und außerdem habe ich mit dem Saxophonisten Tobias Meinhardt gesprochen. Er lebt seit 15 Jahren in New York und glaubt trotz aktueller politischer Krise fest an die Kraft der Kunst.
Vielleicht klingt es sehr naiv, aber ich hatte schon immer das Gefühl, wenn man zu diesen Politikern, wenn man die dazu bekommen würde, Kunst zu sehen, sei es ja, mit ihnen ins Museum zu gehen oder die mal hinzusetzen und ein Jazzkonzert anzuhören oder sei es jede Art von Kunst. Ich denke, das könnte eigentlich viel bewegen, wenn die das spüren, diese Emotionalität und vielleicht auch Empathie dann mitbekommen, gemeinsam in einem Raum zu sein und dem anderen irgendwie zuzuhören. Das kann so viel bewirken.
Und das ist vielleicht naiv, vielleicht auch einfach optimistisch. Tobias Meinhardt erzählt über sein neues Album Sonic River in der zweiten Hälfte dieser Stunde. Zuhören, gemeinsam Musik entdecken, das machen wir hier in Jazz und World Aktuell. Beginnen tun wir mit Musik von Ramzi Hammad.